74 Jahre ist es her, dass Queen Elizabeth den Thron bestiegen hat. Den englischen. Es ist nur ein paar Stunden her, seit England Norwegen besiegt hat. Im Fußball. Nur im Fußball. Sie war lediglich 25 Jahre alt. War schon bei der Armee, hat Kfz-Mechanikerin gelernt. Dann starb ihr Vater, als sie 25 war, und sie musste spontan den Thron übernehmen. Das Amt der Königin. Eine junge Frau, ohne viel Vorbereitung, mit einem Mal musste sie eine Rolle einnehmen, weil sie die Kronprinzessin war. Etwas anders ist die Sache bei Prinz Charles gewesen. Er war auch Kronprinz. Er hatte recht lange Zeit gehabt, sich vorzubereiten, nämlich genau 73 Jahre. Es war seine Bestimmung. Und ich denke, wir können uns vorstellen, dass er in diesen 73 Jahren gründlich darauf vorbereitet wurde. Da musste er zunächst einmal die königliche Etikette lernen. Wie oft hat er wohl als Kind gehört, sowas tut man als König nicht. Da musste er einen vornehmen Sport erlernen, auf einem edlen Pferd mit einem Holzschläger einen Ball über den Rasen peitschen. Polo nennt sich das. Ich glaube, daher kommt der Name Polo-Shirt, weil das die Leute damals in der Form wohl getragen haben. Dann musste er auf ein besonderes College gehen. Er war in der Armee, musste in der Luftwaffe dienen. Und dies alles diente der Vorbereitung zu seiner zukünftigen Stellung als König seines Volkes. Jesus möchte, dass wir Ewigkeitsmenschen werden. Aus den Seligpreisungen erkennen wir, Jesus möchte, dass wir davon wegkommen, ausschließlich. Nicht, dass wir komplett aus dem Hier und Jetzt wegkommen, aber dass wir ausschließlich nur auf das Hier und Jetzt sehen. Jesus möchte, dass wir in unserem Leben hier und jetzt auch immer die Ewigkeit im Blick behalten. Dass wir unsere eigentliche Bestimmung im Blick behalten. Dass wir uns vorbereiten auf den Himmel, dass die eigentliche Bestimmung uns schon hier prägt. Die Bibel spricht an anderer Stelle davon, dass wir als Christen im übertragenen Sinne Kronprinzen und Kronprinzessinnen des Himmels sind. Im Galaterbrief heißt es, Galater 4, Vers 6 bis 7, so bist du nun nicht mehr Knecht, sondern Kind. Wenn aber Kind, dann auch Erbe durch Gott. Oder in der Offenbarung 3, Vers 21, wer überwindet, dem will ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen. Oder 2. Timotheus 2, Vers 12, wenn wir standhaft bleiben, werden wir auch mitherrschen. Die Bibel sagt, dass wir in kurzer Zeit mit Jesus herrschen werden, dass wir mit ihm auf dem Thron sitzen werden und Anteil haben an seiner Herrschaft. Und wenn das wahr ist, wenn das in nicht allzu ferner Zukunft sein wird, ist es dann nicht wert, sich gründlich darauf vorzubereiten? Wenn Menschen Ziele haben, dann bereiten sie sich in der Regel gut darauf vor. Frag mal einen Studenten, kannst du mir da und dabei helfen oder könntest du das und das für mich tun? Und er sagt, sonst gerne, aber im Moment nicht. Ich stehe kurz vor der Prüfung und da muss ich noch einiges büffeln, haben wir früher gesagt. Ich weiß nicht, was man heute sagt. Es gibt so viele Dinge auf dieser Welt, auf die wir uns vorbereiten. Tun wir das auch für den Himmel? Für unsere endgültige Bestimmung? dass wir auch mal sagen, ich habe für dieses oder jenes keine Zeit oder keinen Platz, ich muss mich auf den Himmel vorbereiten. In seinem ersten Brief fordert uns Petrus dazu heraus und wir lesen dort im 1. Petrus 1 die Verse 14 bis 16. Da schreibt Petrus, als gehorsame Kinder gebt euch nicht den Begierden hin, in denen ihr früher in eurer Unwissenheit lebtet, sondern wie der, der euch berufen hat, heilig ist, was wir auch gerade gesungen haben, sollt auch ihr heilig sein in eurem ganzen Wandel, denn es steht geschrieben, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Petrus fordert uns dazu heraus, uns vorzubereiten auf den Himmel und er tut noch mehr. Er nennt dazu auch zwei Arten, wie das geschehen kann. Erstens, indem ihr Dinge abstellt und ablegt, die in den Himmel nicht reinpassen. Und zweitens, indem ihr Dinge an euch entwickelt, die im Himmel wirklich wichtig sein werden, die dort dann etwas gelten werden. Der erste Gedanke, gebt euch nicht den Begierden hin. Ein bisschen altes Deutsch, ist aber Luther 2017 Übersetzung. Wir wollen uns zunächst mit der negativen Seite beschäftigen, die Petrus hier in Vers 14 beschreibt. Als gehorsame Kinder gebt euch nicht den Begierden hin, in denen ihr früher in eurer Unwissenheit lebtet. Christsein bedeutet einen, oder Christwerden bedeutet einen Schnitt in der Lebensführung. Ich denke, wir können uns noch daran erinnern, was so an bestimmten Werten in uns gewesen ist, bevor wir Christ wurden, bevor wir zu Jesus gefunden haben. Beim einen ging es vielleicht darum, möglichst viel ranzukriegen, zu erwerben. Hat er ein Fahrrad, dann musste es ein Mofa sein, hat ein Mofa, dann war es ein Moped, war das Moped dann fertig, dann musste es ein Auto sein, ein Verbrenner damals zu meiner Zeit, jetzt ein E-Auto. Es muss irgendwie immer vorangehen, immer mehr werden. Und dann muss das Auto besser werden. Der ganze Lebenssinn besteht letztlich darin, sich beruflich zu verbessern, um mehr Geld zu machen, um den Lebensstandard peu à peu hochzuschrauben. Beim nächsten war es dann der berufliche Erfolg. Hat alle seine Kraft in seine Karriere gesteckt. Beim dritten war es das Ansehen. Was sagen Leute über mich? Und auch wenn es dann mal im realen Leben vielleicht gar nicht so geklappt hat, nicht so weit gebracht wurde, hat man aber trotzdem sich in Träume geflüchtet. Wie toll wäre es gewesen, ein berühmter Sportler zu sein? Wäre ich damals doch mehr? Hätte dieser Mensch, der da kam in unseren Verein und geguckt hat, wen man dann zum Leistungssportzentrum schicken könnte, warum hat er mich übersehen? Oder warum war ich an dem Tag krank? Oder warum? Oder ich hätte auch irgendwie so ein Filmidol werden können, weil bei meinem Aussehen. Oder irgendein Influencer, irgendwas Außergewöhnliches. Und alle hätten dann zu mir gesagt, boah, der oder die hat es aber geschafft. Beim vierten ging es vielleicht immer nur um Spaß. Hauptsache, es war was los, Hauptsache kein Leerlauf. Es musste immer irgendwas Neues passieren. Es musste irgendwie immer was los sein. Party. Party, immer Party, so viel wie möglich Party. Sehen wir, das sind die Dinge, die Petrus meint, wenn er sagt, früher in eurer Unwissenheit habt ihr darin gelebt, da war das euer Lebenssinn. Aber dann habt ihr euch bekehrt und habt plötzlich eine ganz neue Einstellung. Jetzt soll etwas anderes im Mittelpunkt stehen. Jetzt will ich als Christ leben, jetzt steht im Vordergrund, wie ich dem Herrn dienen kann. Aber dann haben wir alle irgendwann feststellen müssen, wie sich auf einmal diese alten Dinge wieder gemeldet haben und aufgeploppt sind. Da waren wieder alte Wünsche da, mit denen wir eigentlich fertig sein wollten. Da haben uns Dinge plötzlich wieder nervös gemacht oder angezogen, von denen wir gar nicht wollten, dass sie in unserem Leben noch einmal bestimmend werden. Und wir wollen uns einmal fragen, woher kommt das, dass Christen hier aufgefordert werden müssen, sich nicht ihren Begierden hinzugeben? Warum können wir als Christen nicht einfach einen Schlussstrich ziehen und dann hat sich alles erledigt, was davor war? Petrus gibt hier eine Antwort. In Vers 14 sagt er: Enthaltet euch von den fleischlichen Begierden oder Lüsten oder selbstsüchtigen Wünschen. Nun, das sind ja Begriffe, mit denen wir heute vielleicht nicht mehr so umgehen oder was groß damit anfangen können, weil wir die heute kaum noch gebrauchen. Aber Petrus meint damit, dieses negative Potenzial steckt immer noch ein Stück weit in uns, in unserem Fleisch, wie es in der Bibel genannt wird, also auch in unserem Hirn. Das kommt also nicht einfach nur von außen, sondern weil unser Fleisch noch nicht erlöst ist und weil wir noch in diesem Leib auf dieser Erde leben müssen, macht uns das natürlich noch zu schaffen. Und deshalb verspüren wir manchmal noch so einen Sog in uns in eine falsche Richtung. Da sehen wir zum Beispiel als Beispiel im Alten Testament Esau, der Sohn Isaaks. Esau, Erstgeborener, zur Verantwortung, zur Übernahme der Familienverantwortung berufen. Autorität soll er übernehmen, Nachfolger Isaaks sein. Eines Tages kommt er von der Jagd und er ist hungrig und kaputt, aber er hat nichts gejagt, nichts gefangen. Nun ist ja etwas Schönes, wenn man Appetit hat und gut essen kann, wenn man das unter Kontrolle hat. Aber bei Esau ist es genau dieser Punkt gewesen. Der Hunger, der Appetit nach der Jagd, wo er nichts gefangen hatte, war die Fußangel, weil er sich nicht beherrschen konnte. Denn da steht nun plötzlich Jakob mit einer Linsensuppe. Und er sagt zu seinem Bruder: Komm her und iss ruhig. Aber für diese Linsensuppe gib mir doch einfach dein Erstgeburtsrecht. Du jagst ja doch viel lieber. Und auf einmal sieht Esau nur noch die Linsensuppe. Und er kann nicht mehr klar denken. Das heißt, der gesunde Hunger wird zu Begierde. Und die Begierde treibt ihn zu etwas, was er nicht hätte tun dürfen. Er hat eingewilligt und hat die Linsensuppe genommen und sein Erstgeburtsrecht damit verwirkt. Weißt du, wenn du unterwegs bist zum Himmel, dann steht unterwegs garantiert irgendwo der Teufel und wartet auf dich. Heutzutage hat er nicht nur Linsensuppe im Angebot, sondern der weiß, worauf dein Appetit steht. Der weiß, womit er dich ködern kann und worauf du ganz besonders anspringst. Und du kannst sicher sein, irgendwo steht er und braut sein Süppchen und wartet darauf, dass du längst kommst, um dir das anzubieten und dich reinzulegen, weil er will, dass du deine Hoffnung, deine Perspektive eintauscht gegen eine kurze Befriedigung. Und sehen wir, hier warnt uns die Bibel. Und sie sagt uns: Sei dir zu schade dafür. Denn du bist zu schade dafür, auf irgendein Lockangebot einzugehen, mit dem der Teufel dich in eine Richtung drängen will, die nicht dem Willen Gottes entspricht. Es gibt da eine interessante Stelle in Sprüche 31, 2 und 4 bis 7. Da heißt es: Was, mein Sohn, soll ich dir sagen? Was, du Sohn meines Leibes? Was, du mein erbetener Sohn? Nicht den Königen, Lemuel, ziemt es, Wein zu trinken. Nicht den Königen noch den Fürsten, Bier. Steht in der Bibel. Bier steht in der Bibel. In der alten Lutherbibel steht starkes Getränk. 2017 Luther steht Bier. Sie könnten beim Trinken des Rechts vergessen und verdrehen die Sache aller elenden Leute. Gebt Bier denen, die am Umkommen sind und weinen den betrübten Seelen, dass sie trinken und ihres Elends vergessen und ihres Unglücks nicht mehr gedenken. Was gibt die Mutter Lemuels ihrem Sohn hier für Ratschläge? Nun, das klingt für unsere Ohren erstmal ein bisschen fremd, was sie hier sagt. Hier ist sicher nicht gemeint, dass sich Leute betrinken sollen, sondern sie sagt letztlich zu ihrem Sohn: Mein Junge, du bist zu schade für ein ausschweifendes Leben. Solche Dinge lass die anderen machen, die keine Hoffnung und keine Erwartung haben, die keine Bestimmung haben, die, die ihr Leben aufgegeben haben, die kein Ziel mehr haben im Leben. Wenn die das machen, kann man das verstehen, aber du, mein Sohn, du bist zu etwas anderem berufen. Du bist dazu berufen, ein König zu sein. Und deswegen solltest du dir zu schade sein für die Sachen, die die Menschen nur kaputt machen. Auch wir sind zum Königtum berufen, sagt die Bibel. Auch wir sind dazu berufen, mit Jesus einmal zu herrschen. Und darum gibt es einige Dinge, für die sollten wir uns zu schade sein, weil Gott zu schade dafür ist. Weil Gott etwas Besseres mit uns vorhat. Weil Gott eine große Zukunft mit uns plant und weil wir doch ein viel besseres Ziel haben, auf das wir zuleben. Das ist der Grund, warum Petrus hier sagt: Leg ab, was nicht zum Himmel passt. Leg ab, was nicht echt ist. Was hilft, was nicht hilft und was nicht gut ist für dein Leben. Und dann vergesst nicht, eure Begierden sind auch nach eurer Bekehrung immer noch in eurem Fleisch. Das lässt sich sehr gut vergleichen ich habe kein anderes Wort gefunden oder keinen anderen Hund gefunden, der mir so als scharfer Hund, sage ich mal, einfiel, mit einem Pitbull Terrier. So ein Pitbull Terrier mag mancher jetzt vielleicht sagen: Ach, Schoßhündchen, alles gut und so, ne? Habe ich andere Stories gehört, gibt wahrscheinlich solche und solche. Und ist auch ein nettes Tierchen, solange er schläft. Aber wenn so ein Hund schläft, ist es besser, wenn man ihn nicht weckt. Aber wenn er aufgewacht ist, ist es besser, wenn man ihn dann nicht scharf macht. Und wenn er scharf ist, ist es besser, wenn man ihn an die Kette legt. So ist das mit manchen Dingen, die noch in uns sind. Sei froh, wenn das schläft, dann weck es nicht. Du musst in diesem Leben nicht alles ausprobiert haben, nur weil andere ganz toll davon erzählt haben. Wenn du zu Jesus gehörst, hast du noch eine ganze Ewigkeit vor dir. Aber wenn es aufwacht, dann füttere es nicht, damit es nicht scharf wird. Kokettiere nicht damit, spiel nicht damit rum. Aber wenn es schon soweit ist, wenn gewisse Dinge scharf werden in dir, dann sieh zu, dass du sie an der Kette hältst. Sehen wir? Ich möchte einfach, dass wir uns dieser Tatsache bewusst sind, wir leben als Christen noch in dieser Welt. Und in uns sind Dinge, die können uns auch als Christen unglücklich machen, wenn wir ihnen freien Lauf lassen. Deswegen, solange wir auf dieser Welt leben, lasst uns aufpassen, dass wir diese Dinge unter Kontrolle halten, damit wir, so wie Petrus es sagt, uns nicht unseren Begierden hingeben, denen wir früher in der Zeit unserer Unwissenheit dienten. Nun wollen wir aber einen Schritt weitergehen. Dieser Warnung des Petrus folgt eine positive Aufforderung. Er sagt: Seid heilig, in Vers 15. Wie der, der euch berufen hat, heilig ist, sollt auch ihr heilig sein in eurem ganzen Wandeln. Und sehen wir, das ist nun die positive Seite der Vorbereitung auf den Himmel. Haben wir uns das schon mal klar gemacht? Im Himmel gibt es nur Reinheit. Kein unreiner Gedanke, kein unreines Wort, keine unreine Tat kommt dort hinein. In diesem Leben achten wir meistens darauf, dass wir nirgendwo so megamäßig auffallen. Vor allen Dingen nicht unangenehm. Und wenn wir irgendwo eingeladen sind und wir sind uns nicht ganz sicher, wie man da kommen soll, dann informieren wir uns vorher. Wie benimmt man sich da? Was ist da so üblich? Als ich mal zu einem etwas größeren 50. Geburtstag eingeladen war, habe ich mich auch gefragt, Thorsten kennt eine ganze Reihe verschiedener Leute aus unterschiedlichen Hintergründen. Wird das mehr so eine Gartenparty oder gibt es da irgendeinen Dresscode oder wie muss man da auftreten? Und so habe ich lieber vorher angerufen und nachgefragt. Und ich denke, wir kennen das doch. Es wäre uns ziemlich peinlich, wenn wir so ganz aus der Art schlagen würden mit dem, was wir anhaben, was überhaupt nicht in den Rahmen hineinpasst. Und ich denke, wir möchten doch bestimmt auch in den Himmel hineinpassen. Und genau darum gibt uns die Bibel uns diese Aufforderung, ihr sollt heilig sein, arbeitet jetzt schon daran, dass ihr euch mal im Himmel so richtig wohlfühlen werdet. Aber was ist das eigentlich, Heiligkeit? Was bedeutet es, heilig zu leben? Nun, zunächst einmal, was Heiligkeit nicht ist. Heiligkeit ist nicht die Erfüllung eines christlichen Kataloges. Was hat es nicht schon alles für Vorschriften zu geben, was man alles tun sollte, um heilig zu sein? Und ich glaube, ich habe es euch schon mal erzählt, es gibt in der Kirchengeschichte obskure Geschichten. Es gab ja mal diese Säulenheiligen des Orients. Für die bedeutete heilig zu sein, sich niemals satt zu essen, niemals auszuschlafen, außerdem jahrelang auf einer Säule stehen und in der Passionszeit auf einem Bein. Da sagen wir heute, bisschen übertrieben, oder? Aber trotzdem gibt es auch heute noch, dass viele Christen Heiligkeit für eine Sache von Äußerlichkeiten halten. Es gibt immer noch Leute, die sagen, man muss bestimmte Kleidung tragen, man muss bestimmte Frisuren haben, man bestimmte Arten sich aufzumachen. Und das alles hat nichts mit einem biblischen Modell von Heiligkeit zu tun. Und ich will es mal so sagen, Heiligkeit ist keine christliche Dressur, dass wir äußerlich in bestimmten Formen gepresst werden. Petrus gibt uns eine ganz andere Antwort. Petrus spricht hier am Anfang seines Briefes in Vers 3 zunächst einmal von der Wiedergeburt. In Vers 3 heißt es, gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Und er sagt damit, Heiligkeit ist vielmehr die Auswirkung eines neuen Lebens, das in euch ist. Christsein beginnt mit einem ungeheuren, nicht mit einem ungeheuren Kraftakt, sondern mit der Geburt etwas völlig Neuem in uns. Zuerst schenkt uns Gott die Verbindung mit ihm durch seinen Heiligen Geist. Zuerst legt Gott ein neues Leben in mich hinein und in diesem neuen Leben steckt schon alles drin, was zu einem heiligen Leben notwendig ist. Dieses neue Leben ist quasi der Same der Heiligkeit in meinem Herzen. Und das, was wir zu tun haben, ist zunächst einmal nichts anderes, als dieses neue Leben in uns zu ernähren und zu entfalten. Und darum sagt Petrus hier im zweiten Kapitel seines Briefes, seines ersten Briefes, Kapitel 2, Vers 2, und seid begierig nach der vernünftigen, lauteren Milch, wie die neugeborenen Kindlein, auf dass ihr durch sie wachset zum Heil. Es geht nicht darum, mich unglaublich zusammenzureißen, mich immer besser im Griff zu haben, um damit nach außen hin ein wenig heiliger auszusehen. Es geht vielmehr darum, das neue Leben, das Gott in mich hineingelegt hat, zu pflegen, zu ernähren, es gut zu versorgen, damit es immer mehr Kraft in mir gewinnt. Man hat einmal eine Untersuchung gemacht, wie reagieren Leute, wenn sie hungrig sind? Und man hat festgestellt, es gibt zwei unterschiedliche Phasen. Die erste Phase besteht darin, dass Leute noch Energie haben. Die wollen ihre Lage ändern. Die machen sich auf die Suche nach etwas Essbarem. In der zweiten Phase werden Menschen dann oft apathisch. Die haben keine Energie mehr, sich gegen ihr Schicksal zu wehren. Die setzen sich einfach hin und warten ab. Und selbst wenn ihnen dann irgendwann Essen angeboten wird, dann ist da zunächst einmal kein Appetit mehr. Die Leute wollen gar nicht mehr. Wenn wir unser geistiges Leben nicht gut versorgen, oder sagen wir erstmal so, wenn wir es gut versorgen, dann wird es kräftig und widerstandsfähig sein. Wenn wir es so ein bisschen vernachlässigen, dann kommt irgendwann der geistliche Hunger, das Gewissen meldet sich, die Seele verlangt nach Speise und meldet einfach ein Bedürfnis an, Gott wieder näher zu kommen. Solange das alles in einem bestimmten Maß bleibt, wehrt sich das neue Leben. Aber es gibt einen Zustand der Unterernährung der Seele. Da wird sie apathisch, da wird sie appetitlos. Da springt sie gar nicht mehr auf Nahrung an. Da hören wir das Wort Gottes, aber es rührt nichts mehr in uns. Da denken wir an das Leben mit Jesus, aber es ist irgendwie alles so weit weg. Das neue Leben in uns kann ganz schön kraftlos und apathisch werden, wenn wir es nicht nähren. Und wenn dann die Begierden kommen und uns ziehen, wie soll so eine halbe Portion von Menschlein den Pitbull Terrier an der Kette festhalten? Wie soll der da klarkommen? Darum ist es wichtig, dass wir das neue Leben pflegen, durch Gebet, durch Lesen des Wortes Gottes, durch die Gemeinschaft mit anderen Christen, das ABC des Christseins. Vielleicht befindest du dich gerade in solch einer Phase, wo du gar nicht mehr so recht Appetit hast auf geistliche Nahrung. Du gehst mit, weil andere aus der Familie ja gehen und sagen, komm mit. Vielleicht haben sich so manche äußeren Dinge in den Vordergrund gedrängt. Große Dinge, wichtige Dinge, die geklärt werden müssen und die dein Leben zurzeit total dominieren. Vielleicht hast du aber auch den geistlichen Appetit einfach nur schleifen lassen. Und der Appetit ist dabei immer weniger geworden. Weißt du, wenn das bei dir zurzeit so ist, dann ist aus Überzeugung. Wir wissen doch, wenn einer im natürlichen Sinn keinen Appetit hat, dann muss er trotzdem essen, sonst besteht die Gefahr, dass man an Appetitlosigkeit verhungert. Und deswegen iss trotzdem. Zwing dich vielleicht sogar erst einmal dazu, suche Gottes Reden und pflege dein geistiges Leben, dann wird der Appetit auch irgendwann wiederkommen. Die Bibel sagt, wenn du zu Jesus gehörst, dann bist du ein Kronprinz oder eine Kronprinzessin. Und darum ist es wichtig, dass wir uns schon heute vorbereiten für das, was wir in nicht mehr allzu ferner Zukunft sein werden, was auf uns wartet. Ein letzter Gedanke. Petrus hat in Vers 14 gesagt, tut alles als gehorsame Kinder. Prinz Charles konnte letztlich nur deswegen auf den Thron sich vorbereiten, weil er das Kind einer königlichen Familie war. Er war der Thronerbe, er war für den Thron bestimmt. Ich könnte ja auch nächste Woche mal auf die Idee kommen und sagen, ich möchte König von England werden. Why not? Nun, ich kann alles machen und dann mal anklingeln. Ich ändere meinen Namen in Charles. Ich lerne Polo, gehe auf ein besonderes College, eigne mir die königliche Etikette an und dann würde ich eines Tages am Palast anklingeln und sagen, hallo, ich bin euer neuer König. Nun, das kann ich alles machen, aber eins ist sicher, ich komme nicht auf den Thron, ich komme noch nicht mal in den Keller, denn ich gehöre nicht zur Familie. Die ganze Vorbereitung war für die Katz. Wenn ich nicht hineingeboren bin in die Familie des Königs. Beim König von England hört sich das vielleicht noch sehr lustig an. Beim Königreich des Himmels, dann ist das plötzlich sehr ernst. Da gibt es Menschen, die ihr ganzes Leben lang nach sehr strengen, vielleicht sogar christlichen Maßstäben sich eingerichtet haben. Aber sehen wir, die ganze Vorbereitung ist für die Katz, wenn sie nicht zunächst hineingeboren sind in die Familie des Königs. Alles Vorbereiten durch christliche Formen, durch äußere Dinge, durch Moral und so weiter, nutzt einem Menschen überhaupt nichts, wenn er nicht erst einmal durch die Wiedergeburt ein Kind Gottes geworden ist und zur Familie Jesu gehört. Petrus sagt, wir sind erstens wiedergeboren zu zweitens einer lebendigen Hoffnung. Zuerst muss Gott uns neues Leben schenken und dann erst kommt die Bevorbereitung auf den Himmel und nicht umgekehrt. Zuerst muss Gott neues Leben schenken und dann kommt die Bevorbereitung auf den Himmel. Wie tragisch wäre es, wenn heute Morgen jemand hier wäre, der vielleicht sein ganzes Leben so ein wenig am Vorbereiten ist, der zur Gemeinde geht, der als guter Mensch lebt, der sein Leben nach bestimmten Maßstäben einrichtet, aber letztlich nicht das Geburtsrecht des Königs hat. Wie tragisch wäre es, wenn er am Ende äußerlich ganz gut dasteht, aber letztlich die Eintrittskarte für den Himmel fehlt. Diese Eintrittskarte heißt Jesus Christus, ein Leben mit ihm, eine Übergabe seines Lebens an Christus. Und nur wenn wir diese Gerechtigkeit für uns angenommen haben, die Jesus für uns erwirkt hat, wenn wir im Glauben unser Leben in seine Hände gelegt haben, dann sind wir Kinder des Königs. Dann ist er unser Heiland. Dann hat er uns für das Heil, für das Heiligsein vorbereitet. Dann haben wir das Zutrittsrecht. Dann haben wir einen Platz im Himmel. Und dann gibt es uns nach uns, zu uns oder für uns dann auch die Aufforderung, jetzt bereite dich darauf vor. Nutze die Zeit, die du hier hast, damit du einmal richtig fröhlich in dieses Reich deines Vaters einziehen kannst. Wir singen jetzt ein Lied, das heißt ein Stück vom Himmel. Da gibt es eine Zeile, die heißt, mein Herz sucht neu nach dir. Wenn du irgendwie appetitlos geworden bist, wenn du gemerkt hast, eigentlich gehöre ich noch gar nicht zur Familie, dann sing dieses Lied ganz bewusst. Und wenn du nachher das Gespräch eventuell mit jemandem suchen möchtest, um das klar zu machen, dass du zu dieser Familie gehören möchtest, dann lass das nicht einfach vorbeigehen, sondern mach das fest, heute. Denn Jesu Arme sind ausgebreitet für jeden Einzelnen von uns. Er ist unsere Eintrittskarte. Er möchte, dass wir mit ihm als Ewigkeitsmenschen die Ewigkeit verbringen. Ein Stück vom Himmel.